Hallo und herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 99.
Genau, wir sind immer noch in der sozialpädagogischen Fallarbeit, jetzt die letzte Folge dazu. Und wie versprochen, kommt heute das Fallbeispiel, das ja, ich und Moni bei der Prüfung uns zurechtgearbeitet haben. Und ihr hört schon, ich bin heute nicht alleine, denn hallo Moni.
Hallo lieber Robert und hallo an alle Zuhörer.
Ja, genau. Ihr wisst ja schon, wo ich jetzt so unterwegs bin. Haben wir schon ein bisschen über die mobile Jugendarbeit gesprochen. Aber für euch ist bestimmt auch spannend zu erfahren, was Moni eigentlich jetzt so macht.
Genau, ich bin nach meinem Studium in die Familienhilfe eingestiegen und muss sagen, das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Berufsfeld. Und was ich allen sagen kann, die später mal in die Hilfe zur Erziehung gehen möchten, behaltet dieses Fallbeispiel auf jeden Fall bei, weil ich arbeite immer noch damit und habe auch letztens noch mal ein paar Folgen angehört, um mich auf diese Folge einzustimmen. Und während ich die Folgen von Robert gehört habe, dachte ich mir, ah ja, stimmt, okay, ja, das kann ich jetzt auch gerade für einen Fall verwenden. Und deswegen behaltet euch das immer irgendwo bei und griffbereit.
Jo, genau, also Praxisbezug ist auf jeden Fall da. Wir hatten in den letzten Folgen ziemlich viel Theoriezeug, haben uns die ganzen Ebenen angeguckt, die Ethik und alles, was dazugehört. Und heute kommt es zusammen in unserem Prüfungsfall. Genau, und damit starten wir einfach. Wird vermutlich ein bisschen längere Folge heute wieder, weil es ein ganz schön großer Fall. Wir waren selber ein bisschen erstaunt beim wieder reinlesen, was das eigentlich für ein gewaltiger Brocken ist und wie lange wir daran gesessen haben. Genau, aber um das transparent zu machen, was eigentlich die Aufgabenstellung war, wird Moni erstmal die Prüfungsanforderungen vorlesen, die wir hatten.
Genau, unsere Prüfungsanforderung war, wir sollten ein Fallbeispiel erstellen. Der Ausgangspunkt: bilden Sie Zweiergruppen und entwickeln Sie gemeinsam aus Ihrer Praxiserfahrung ein Fallbeispiel, das als Grundlage für eine sozialpädagogische Fallbearbeitung genutzt werden kann, beziehungsweise bearbeiten Sie eine vorgegebene Fallvignette, also ein Fallbeispiel, als Grundlage für eine soziale Beratung in der Prüfung. Das Thema bzw. Anliegen der KlientInnen, das sowohl in dem Fallbeispiel als auch in der Prüfungssituation sozialpädagogisch für Fallarbeit verwendet wird, sollte echt und realistisch sein. Die Aufgabenstellung für die Lehrveranstaltung: erstellen Sie eine Beschreibung der Handlungsschritte Ihrer Fallbearbeitung. Verknüpfen Sie dabei die Beschreibung Ihres praktischen Handelns, also die Handlungsmethodik, mit Ihrem theoretischen Wissen, dem Handlungswissen, und begründen Sie Ihr Vorgehen. Belegen Sie Ihre Ausführungen mit Quellen. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Belegt es wirklich mit Quellen. Fokussieren Sie Ihre Überlegungen auf eine oder maximal zwei relevante Kontextebenen der Mensch-Umwelt-Konfiguration. Bei der Interpretation, Klammern Schritt 5, sind zwei sozialwissenschaftliche Theorien ausreichend. Die Grundaussagen der Theorien werden von Ihnen kurz eingeführt. Falls sich bestimmte Arbeitsschritte, insbesondere die Schritte 1 bis 3, innerhalb eines Arbeitsfelds zusammenfassen lassen oder deren Reihenfolge in der Praxis abweicht, passen Sie den Ablauf entsprechend an. Äußern Sie sich darüber hinaus grundlegend zur Handlungsethik Ihres Vorgehens. Berufen Sie sich dabei möglichst konkret auf ethische Normen, die eine philosophische oder religiöse Tradition haben. Bezugnahmen auf die Alltagsmoral sind nicht ausreichend. Zur Prüfung legen Sie ein Handout mit einer Zusammenfassung Ihres Fallbeispiels, einer Zuordnung zu einem relevanten Arbeitsfeld der sozialen Arbeit bzw. Sozialpädagogik, einem stichpunktartigen Überblick über Ihr Vorgehen und einer korrekte, zitierte Liste Ihrer Quellen vor. Es sollen maximal drei Seiten sein, je ein Exemplar für Prüferinnen und für BesitzerInnen. Darüber hinaus sind keine schriftlichen Hilfsmittel zugelassen. Der Ablauf: der erste Teil, das sind 30 Minuten. Sie stellen die Handlungsschritte Ihrer Fallbearbeitung und Ihre Handlungsethik mündlich vor. Teil 2 sind 15 Minuten. Wir führen mit Ihnen ein Fachgespräch zu Inhalten der Lehrveranstaltung, einschließlich der sozialen Beratung.
Genau, denn das ist ja ein Modul, also quasi ein Doppelmodul. Ne? Die soziale Beratung haben wir noch nicht. Das wird der nächste große Block hier im Podcast. Und wir haben jetzt mit der sozialpädagogischen Fallarbeit angefangen und wir konnten uns quasi aussuchen, in welchem dieser Teilmodule wir die Prüfung machen. Wir haben uns für die Fallarbeit entschieden. Und genau, also der Ablauf wird nicht genau wie in der Prüfung, es wird hier deutlich länger werden, da wir auf die relevanten Theorien, die Bezugnahme auf die anderen Folgen noch mal ein bisschen genauer eingehen, damit ihr das hier besser einordnen könnt. Ja, weil das auf 30 Minuten runterzukürzen, war, glaube ich, so eine der Hauptaufgaben, die wir überhaupt hatten. Und hier nehmen wir uns raus, das ein bisschen breiter zu machen. Und dann starten wir jetzt direkt los mit der Handlungsethik.
Genau, handlungsethisch beziehen wir uns auf den Ethikkodex der sozialen Arbeit vom DBSH. Die zunehmende Ökonomisierung macht den Ethikkodex umso relevanter. Es legitimatisiert unsere Arbeit, also die soziale Arbeit, und Basis davon sind die Menschenrechte, und dies ist ein Bestandteil des Trippelmandats nach Staubmann-Asconi. Die Bezugspunkte und die Kriterien für den beruflichen Ansatz sind erstens die grundlegenden Bezugspunkte. Das bedeutet, dass wir Teilhabe und Partizipation ermöglichen, Vielfalt und Diversität fördern und die wechselseitige Toleranz für die unterschiedlichen Lebensentwürfe. Zweitens die Handlungen als Kriterien einer Berufsethik sozialer Arbeit. Darunter zählen die Personalität, also es geht dabei um das Subjekt, die Solidarität, dass wir eher auf der Seite der KlientInnen sind, die Subsidiarität, also dass die Hilfe möglichst vor Ort stattfinden kann und ermöglicht wird, und die Verantwortung für unser Handeln als SozialpädagogInnen. Drittens, das berufliche Handeln und die persönliche Haltung. Darunter zählen der Umgang mit Machtbeziehungen, die Haltung des Nichtwissens, die Haltung zur kritischen Parteilichkeit, also der Solidarität, die ethisch-fachliche Haltung, das bedeutet, es muss immer wissenschaftlich und ethisch begründet werden oder begründet sein, und die politische Einmischung.
Genau, auf die gehen wir jetzt mal nicht genauer ein. Die könnt ihr alle in im Ethikkodex beim DBSH runterladen und nachlesen. Dann kommen wir zu den Prinzipien für unsere Ethik. Und zwar sind das erstens die Menschenrechte und die Menschenwürde. Darunter fällt einerseits das Recht auf Selbstbestimmung der AdressatInnen, das Recht auf die Beteiligung, die Betrachtung der Person als ganzheitlich und die Stärken zu erkennen und zu entwickeln, also den ressourcenorientierten Blick. Und das zweite große Prinzip ist die soziale Gerechtigkeit. Also es geht darum, Diskriminierung entgegenzutreten, Verschiedenheit anzuerkennen, gerechte Verteilung von den Kapitalarten, ungerechte politische Entscheidungen und Praktiken zurückweisen, solidarisch arbeiten und ein berufliches Verhalten steht hier. Also letztendlich geht es wieder darum, dass es ethisch und fachlich begründbar alles sein muss. Und dann haben wir noch die Unteilbarkeit von Freiheit, Gleichheit und Inklusion. Die müssen immer in der Gesamtheit wirken, denn bei Freiheit gilt zum Beispiel, ohne Gleichheit wird Freiheit zum Privileg. Und ohne Inklusion besteht die Gefahr unfreiwilliger Exklusion aus der Freiheit. Bei Gleichheit bedeutet das, ohne Freiheit besteht die Gefahr der gewaltsamen Gleichmacherei, und ohne Inklusion bliebe es bei einem nur formalen Gleichheitsverständnis, das die sozialen Bedürfnisse der Menschen vernachlässigt. Und für die Inklusion bedeutet das, ohne Freiheit ist Inklusion nur Zwangseinschluss, ohne Gleichheit ist Inklusion Einordnung in eine hegemoniale Hierarchie. Daraus ergeben sich die Schutzwürdigkeit, die Gleichwertigkeit, die Einzigartigkeit und die Unveräußerlichkeit, also die Menschenwürde.
So, kommen wir zu unserem Fall. Wir verkörpern in unserem Fall das Männernetzwerk Dresden e.V. und haben uns auch mit diesen, so gesagt, zusammengesetzt über E-Mail-Kontakt, Telefonkontakt, um gewisse Sachen herauszufinden, die wir für unseren Fall sehr, sehr relevant fanden. Deswegen, wenn ihr bei eurer Prüfung sagt, ihr wollt zum Beispiel auch das Männernetzwerk verkörpern, nehmt auf jeden Fall Kontakt mit denen auf. Die können euch unfassbar viele Sachen sagen, wo man selber denkt, so, machen die das nicht, können die uns dann auch ein paar Ideen geben. Fanden wir auf jeden Fall echt cool. Das Männernetzwerk Dresden e.V. ist ein anerkannter freier Träger der Jugendhilfe, und sie sind Mitglied im Paritätischen Sachsen. Sie setzen sich für die Belange und Themen von jungen Männern und Männern in ihren unterschiedlichen Lebenslagen ein. Der Fall Walter Ullig. Walter Ullig, 47, ist ein lediger, alleinerziehender Vater und lebt in einer Mietwohnung in Dresden-Pieschen. Er arbeitet bei einem Sicherheitsdienst gar 50 Stunden die Woche. Seine Kinder Judith, 17, und Tom, 12, leben seit einem Jahr fest bei ihm, da sie nicht mehr zu ihrer Mutter Gisela, 44, wollen. Judith kümmert sich um den Haushalt sowie um Toms Erziehung. Tom wiederholt die 5. Klasse und verbringt einen Großteil seiner Zeit mit Videospielen, bis spät in die Nacht. Walter hält wenig von Regeln in der Erziehung und hat mit seinen Kindern wenig Austausch. Judith möchte nach Berlin ziehen, sobald sie 18 ist, da sie dort studieren möchte und weder bei ihrem Vater noch bei ihrer Mutter leben will. Tom sagt regelmäßig zu seinem Vater, dass er am liebsten mit nach Berlin ziehen würde. Dadurch hat Walter das Gefühl, dass ihm einige Bereiche seines Lebens, vor allem die Beziehung zu seinen Kindern, entgleitet. So, es kommt als allererstes zur Kontaktaufnahme und zu der Klärung der Arbeitsgrundlage und Arbeitsvereinbarung. Herr Ulich hat damals bei uns angerufen und somit einen Termin bei uns ausgemacht. Durch das Telefonat haben wir nur Personeninfos zugesagt bekommen, deswegen kam es dann zu einem Erstgespräch. Da geht es dann als erstes um die Einleitung, um die Begrüßung und um die Schaffung von einer positiven Atmosphäre. Danach geht es über in die klientenzentrierte Gesprächsführung. Das bedeutet, die klientenzentrierte Gesprächsführung ist eine nicht direktive Beratung, die auf Wertschätzung, Empathie und Kongruenz aufbaut. Wichtig hierbei ist die Kongruenz zwischen der Aktualisierungstendenz und der Selbstaktualisierungstendenz. Herr Ulich trägt alles zu seiner Heilung Notwendige in sich und ist so am besten in der Lage, seine persönliche Situation zu analysieren und Lösungen für seine Probleme zu erarbeiten. Wichtig dabei ist, dem Gegenüber eine Beziehung anzubieten, die von Annahme, Wärme, Empathie, Kongruenz und bedingungslos positiver Wertschätzung getragen ist. Dadurch entsteht ein innerer Prozess hin zur Lösung und Ganzheit. Danach geht es zur Vertraulichkeit über. Wir halten unsere Mitschriften, die wir in dem Fall machen, diesbezüglich gegenüber Herr Ulich transparent. Wir unterliegen der Schweigepflicht. Dann geht es um die Schwellen, um den Abbau von Schwellen, indem wir in dem Termin bei der Beratung für Herr Ulich so gesagt diese Schwellen normalisieren. Herr Ulich hat von seiner Seite aus den Kontakt zu uns aufgenommen. Das bedeutet, hinsichtlich der Kontaktaufnahme besteht keine Schwelle. Es besteht jedoch eine Schwelle, weil ihm es sehr unangenehm ist, seine verletzte Versorgerrolle uns gegenüber zu kommunizieren. Diesbezüglich können wir über die Normalisierung mit Herr Ulich kommunizieren. Es könnte zum Beispiel sein, dass Herr Ulich sagt, ehrlich gesagt, es ist mir unangenehm hier zu sein, hätte nicht gedacht, dass mir das mal passiert. Ich hatte bis immer gut für meine Familie gesorgt. Da können wir zum Beispiel mit Aussagen reagieren wie, mit dem Gefühl sind Sie auf jeden Fall nicht alleine. Ich kann das gut verstehen. Sich Hilfe zu suchen ist nie einfach, aber jetzt sind Sie ja schon mal hier. Das haben Sie auf jeden Fall schon mal geschafft. Und Nachfragen, das sind auf jeden Fall Themen, die wir hier gut bearbeiten können. Sie sagten, dass Sie sich nicht mehr so nützlich fühlen. Möchten Sie auch darüber sprechen? Dann geht es darum, erste Ressourcen zu erfassen. Also, bei Herr Ulich existiert eine Eigenmotivation, weil er hat von sich aus freiwillig angerufen und um einen Termin gebeten. Und es existiert eine Lösungsorientierung seinerseits. Er ist gezielt wegen dem Problem zu uns zur Beratung gekommen. Und wir stärken natürlich Herr Ulich, indem wir sagen können, Sie sind genau bei der richtigen Adresse, um Ihre Themen zu besprechen. Ich finde es gut, dass Sie sich gezielt an uns gewandt haben. Danach geht es darum, unsere Rolle zu verdeutlichen als BeraterIn. Die Beratung ist freiwillig, kostenlos. Wie gesagt, die Klientinnen haben immer eine Einsicht in die Mitschriften. Wir unterliegen dem Datenschutz, der Schweigepflicht und der Vertraulichkeit. Die rechtlichen Grundlagen werden bei uns im SGB gebildet. Zum Beispiel der § 62 Absatz 2 SGB 8 und der § 67a Absatz 1 SGB 10. Da geht es um den Sozialdatenschutz und um Schweigepflicht. Außerdem beziehen wir uns auf den § 10a des SGB 8, wo es um die Beratung geht. Und wir kommunizieren den zeitlichen Rahmen. Wir haben jetzt schon mal eine Stunde, um Ihre Themen zu besprechen. Folgetermine sind immer möglich, je nachdem, was Sie möchten.
Genau, nach der Kontaktaufnahme geht es dann schon in die Anlassklärung. Da geht es erstmal darum, die Vorgeschichte kurz zu erfassen, also sogenannte Zugangsmotive erkennbar zu machen. Wir lassen ihn entweder frei berichten oder fragen an den entsprechenden Stellen nach über die Situation mit seinen Kindern, der ja schon formuliert hatte, dass er sich da unwohl fühlt und er ja auch beschreibt, dass er das Gefühl hat, dass ihm diese Beziehung langsam entgleitet. Seine Arbeitssituation, da er halt sehr viel arbeitet und relativ wenig Lohn bekommt, beziehungsweise der Lohn ausgefallen ist. Was auch der nächste Punkt ist, die finanzielle Unsicherheit, was ja wieder an die Lohnthematik gekoppelt ist. Das Gefühl der Nutzlosigkeit und der Unfähigkeit, quasi für seine Familie zu sorgen. Und ja, wir können hier Gesprächstechniken, unzählige nutzen, das zusammenfassen, das paraphrasieren, das Verbalisierte anregen, Synonyme verwenden, erfragen, Rück- und Nachfragen, verdeutlichen, auf jeden Fall immer als Ich-Botschaften verpacken, aktives Zuhören, offene Fragen und eine aktivierende Befragung. Es geht dann auch darum, nachdem wir so ein bisschen seine Zugangsmotive erfahren haben, die Erwartungen und Befürchtungen zu klären. Wir könnten einsteigen mit sowas wie: Ich glaube jetzt ganz gut zu verstehen, warum Sie heute hier sind. Was wünschen Sie sich von dieser Beratung, beziehungsweise wann würden Sie sagen, dass sich diese Beratung für Sie gelohnt hat? Und dann könnte Herr Ullich sowas antworten wie: Naja, irgendwie brauche ich ja Geld, Miete, Essen, Kinder, das kostet ja alles. Und das merken wir uns natürlich und nehmen immer wieder darauf Bezug, weil das sollte ja im besten Fall der Ausgang sein von dem ersten Termin, dass das irgendwie thematisiert wird und da irgendwie in eine positive Richtung geht für Herrn Ullich. Dann kommen wir zur Auftragsklärung. Denn der Auftrag, der ist ja noch gar nicht klar. Wir haben jetzt erstmal Informationen gesammelt. Dabei geht es um Zielformulierung. Ja, und um die Möglichkeiten, die wir ihm bieten können. Also die Basisinfos zu unserem methodischen Vorgehen. Wir sind beim Männernetzwerk und haben natürlich einige Angebote. Eigene Angebote wären zum Beispiel die Väterberatung oder auch der Vätertreff. Es gibt auch Infos über Leistungen des Jugendamtes, die wir in transparent machen. Es gibt zum Beispiel die Angebote zur Hilfe zur Erziehung nach dem Paragraphen 27 und weitere im SGB 8. Es gibt die sozialpädagogische Familienhilfe im Paragraph 31 SGB 8. Und auch in Frage kommen könnte ein Angebot einer Haushaltshilfe von bis zu 4 Wochen. Genau, das haben wir zum Beispiel erfahren, indem wir da angerufen haben, dass sowas möglich ist. Und die Angebote zur Familienberatung und Familientherapie ganz groß angelegt. Natürlich haben wir nicht nur Möglichkeiten, sondern auch Grenzen, was zum Beispiel seine ausstehenden Lohnzahlungen betrifft. Da können wir nicht direkt drauf einwirken. Was wir aber tun können, ist so ein bisschen Clearing. Also wir nehmen auf, worum es geht und gucken, wohin können wir ihn vermitteln. Wir können ihn an Arbeitnehmerinnenberatung oder eine Rechtsberatung zum Beispiel vermitteln. Und zum Schluss fragen wir nochmal Herrn Ullichs Erwartungen ab und schreiben die mit fest.
Danach geht es zur Verabschiedung. Bei der Verabschiedung fassen wir nochmal das Gespräch zusammen. Da können wir zum Beispiel etwas sagen wie: Wir haben jetzt noch gar 10 Minuten. Wenn Sie einverstanden sind, fasse ich nochmal kurz zusammen, worüber wir heute gesprochen haben. Und dann können wir vereinbaren, wie es weitergeht. Wir können auch nachfragen. Damit können wir nämlich herausfinden, ob Herr Ullich uns noch etwas mitteilen möchte. Zum Beispiel mit: Haben Sie noch Gedanken, Wünschen oder Unsicherheiten, die Sie noch loswerden wollen? Außerdem schätzen wir das notwendige Zeitfenster ab, sowie eine weitere Terminvereinbarung und Gesprächsthemen für die nächsten Termine. Wir weisen Ihnen auf unsere Kontaktdaten hin und die Beendigungsgründe und Formen. Dann können wir noch eine Abschlussfrage stellen, wie zum Beispiel: Mit welchem Gefühl gehen Sie heute aus der Beratung heraus? Und als allerletztes geht es um die kollegiale Fallberatung. Dahingehend wenden wir uns an unser Team. Aber auf die kollegiale Fallberatung gehen wir erst später ein.
Genau, und das war jetzt quasi alles unser erster Punkt. Wir haben die ersten 3 Schritte dieses 11-Schritte-Programms haben wir zusammengefasst. Die Kontaktaufnahme, die Klärung der Arbeitsgrundlage und die Arbeitsvereinbarung. Das haben wir jetzt alles im ersten Termin gemacht, weil uns das so viel logischer und sinnvoller erschien. Genau, und erst jetzt geht es in Punkt 2. Und jetzt kommt dieser riesige Brocken der Situationsanalyse. Und den haben wir auch gleich zusammengefasst mit der Interpretation, damit wir das dann nicht losgelöst davon im nächsten Schritt immer wieder erklären müssen, sondern das ist hier gleich mit eingearbeitet. Und zwar war ja in der Prüfungsanforderung festgeschrieben, dass wir uns auf 2 Kontexte berufen. Das sind bei uns der interpersonelle Kontext. Also das ist auf jeden Fall der erste, zu dem zweiten kommen wir später. Nochmal zur Erinnerung, der personelle Kontext allgemein, der da nochmal drüber steht, bedeutet, wir sehen den Menschen als soziales Wesen, es geht vor allen Dingen von der Person aus und es geht um Interaktionsbeziehungen zwischen Individuen, Gruppen und der Gesellschaft. Jetzt im interpersonellen Kontext konkret haben wir die 3 Unterkontexte oder Unterbereiche: dyadische Beziehung, familiale Beziehung und soziale Gruppenkontakte. Die zugrunde liegenden Theorien, also ich mache die erste, und zwar haben wir uns entschieden, die Lebensbewältigung nach Böhnisch reinzunehmen. Es geht ja also vor allem um das psychosoziale Gleichgewicht, was sich zusammensetzt aus Selbstwert, Anerkennung und Selbstwirksamkeit. Begründet vor allen Dingen in der Tabuisierung öffentlicher Hilflosigkeit. Ja, auch das hatten wir bei der Böhnisch-Folge schon thematisiert, dass quasi in der Gesellschaft wenig anerkannt ist, so persönliche Probleme nach außen zu tragen und zu Problemen der Gesellschaft werden zu lassen. Daraus kann ein Abspaltungsdruck entstehen, der dann letztendlich zu regressiven Bewältigungskulturen bzw. Milieus führt. Ne? Gehen wir jetzt nicht nochmal genauer drauf ein, haben wir eine ganze Folge schon zugemacht.
Als nächste Theorie beziehen wir uns auf die Kommunikationstheorien von Watzlawick, und zwar auf die Axiome 1 und 2. Kommunikation besteht nicht nur aus verbaler Kommunikation, sondern auch aus nonverbaler. Somit haben wir uns für das Axiom 1 entschieden, man kann nicht kommunizieren, und den Axiom 2, jede Kommunikation hat einen Inhalts- und Beziehungsaspekt, derart, dass letztere den ersten bestimmt. Das bedeutet, der Inhaltsaspekt vermittelt die Daten, der Erziehungsaspekt weist an, wie diese Daten aufzufassen sind.
Genau, da gehen wir dann später nochmal genauer drauf ein, was das mit unserem Fall zu tun hat. Aber wir nehmen an, es kommt jetzt zum nächsten Gespräch mit Herrn Ullig und wir knüpfen natürlich an das letzte Gespräch an, indem wir paraphrasieren beispielsweise. Sie haben beim Abschluss des letzten Gesprächs gesagt, dass Ihnen noch ganz schön der Kopf schwirrt. Haben Sie Ihre Gedanken seitdem ein wenig geordnet? Könnte Herr Ullig antworten, naja, nicht wirklich. Wir könnten wiederum sagen, ich glaube, Sie fühlen sich mit den ganzen Themen überfordert und hätten gern mehr Klarheit und Struktur. Liege ich da richtig? Hier habe ich zum Beispiel die Ich-Botschaft angewandt. Und ja, im besten Fall sagt dann Herr Ullig, ja, genau, das ist es. Also das ist jetzt nur so ein kleiner Ausschnitt, ne, fürs Paraphrasieren. Dann ist das ja doch ein recht komplexer Fall mit vielen Themen. Und was wir auch in den letzten Podcasts immer wieder als Thema hatten, ist die Komplexitätsreduktion. Hier haben wir uns für ein Soziogramm bzw. für eine Netzwerkkarte entschieden. Und zwar speziell für das soziokulturelle Atom. Und erstmal die Grundlage vom Soziogramm, auch dazu hatten wir schon eine längere Folge gemacht, nochmal kurz wiederholt. Die Grundlage ist die Soziometrie, also die Wissenschaft von der Messung der sozialen Beziehungen nach Moreno. Und das Soziogramm als solches ist dann die grafische Darstellung der sozialen Beziehungsstrukturen. Und beim soziokulturellen Atom ist das Besondere, dass die inneren Rollen in Bezug auf bestimmte Personen gekennzeichnet werden. Das fanden wir für wichtig, da er ja einfach diese Vaterrolle da irgendwie sehr viel Unsicherheiten gerade mit hat und wir das gern abbilden möchten. Zur Hilfe nehmen wir uns da auch noch die produktive Anamnese, auch nach Böhnisch. Und da geht es darum, dass wir die Tiefenstruktur, die durch das Soziogramm erkannt werden kann, dass wir das Herrn Ullig selbst überlassen, das erschließen. Ne? Wir beziehen uns hier wieder auf die Hermeneutik. Ich erinnere an die ersten Folgen von dem Modul hier. Da haben wir uns die Hermeneutik angeguckt. Und genau darum geht es, dass wir halt Herrn Ullig als Ausgangsposition nehmen, was er denkt, wir dann wieder Rückfragen haben und er eine neue Ausgangsposition hat, von der er die Tiefenstruktur immer weiter erschließen kann. Hier jetzt, wie so oft, der Verweis nochmal aufs Discord, wo ihr auch die Unterlagen, Zusammenfassungen euch runterladen könnt, denn das Soziogramm haben wir natürlich auch grafisch angelegt. Ich versuche es jetzt mal, wenn ihr das nicht vor euch habt, irgendwie zu erklären. Also wir haben erstmal so Walter als einen Punkt. Und dann haben wir da so einen Kreis rundherum, in dem sich seine Rollen befinden. Und das ist einmal die nicht wertgeschätzte Vaterrolle. Ja, er fühlt sich als Vater nicht wertgeschätzt. Die Rolle des guten Freundes und die Rolle des Vereinsmitgliedes. So, wie spaltet sich das jetzt auf? Der nicht wertgeschätzte Vater ist er von Judith und Tom, von seinen Kindern. Und wir haben hier verschiedenfarbige Pfeile. Es gibt einmal den grünen Pfeil mit zwei Pfeilenden, das ist eine wechselseitige Anziehung. Wir haben den rot-grünen Pfeil in eine Richtung, das ist eine unterschiedliche Anziehung bzw. Abstoßung. Wir haben den nur grünen Pfeil in eine Richtung, das ist die einseitige Anziehung. Und den nur roten Pfeil in eine Richtung ist die einseitige Abstoßung. Zu seiner Vaterrolle hat er den roten Pfeil, also eine einseitige Abstoßung, weil er sich ja als nicht wertgeschätzter Vater wahrnimmt. Von da aus, von dieser Rolle, hat er quasi seine Beziehung zu Judith und zu Tom. Und die sind beide der rot-grüne Pfeil, also die unterschiedliche Anziehung und Abstoßung, da er der Meinung ist, dass er quasi alles tut und für seine Kinder da ist und von den Kindern aber keine Wertschätzung und Dankbarkeit erfährt. Der Pfeil als, zu seiner Rolle als guten Freund, ist einseitig grün, ne, er findet das super. Und er hat zu seinem Freund Holger, ist quasi sein bester und einziger konstanter Freund, hat er eine wechselseitige Anziehung, also ein doppelseitiger grüner Pfeil. Und dann haben wir noch die Rolle als Vereinsmitglied. Er ist quasi Mitglied im Kegelverein Motor Micken, wo er regelmäßig spielt und seine Leute trifft. Und da hat er auch eine einseitige Anziehung zu der Rolle. Also einseitig bei den Rollen ist immer logisch, weil die Rolle ist ja keine Person, die irgendwie eine wechselseitige Anziehung ausüben kann. Aber zu seinem Kegelverein besteht dann wieder die wechselseitige Anziehung, da er da auch ein sehr anerkanntes Mitglied ist.
Als nächstes betrachten wir die dyadischen Beziehungen und gehen darauf oder dahingehend auf seinen besten Freund Holger ein, der natürlich für Herr Ullich eine Ressource ist. Diesbezüglich beziehen wir uns auf die Theorie der Salutogenese. Das bedeutet, die gesamte Lebenssituation muss berücksichtigt werden. Der Mensch bewegt sich auf einem Gesundheitskontinuum zwischen Gesundheit und Krankheit und Ziel der Salutogenese ist Erhalt der Gesundheit. Hier hilft zum Beispiel die Floßmetapher sehr gut, die aussagt, es ist besser, gut schwimmen zu können, anstatt sich aus dem Fluss zu ziehen. Und ihr wisst, im Mittelpunkt der Salutogenese steht das Kohärenzgefühl, was zusammengesetzt wird aus der Verstehbarkeit, der Bewältigbarkeit und der Sinnhaftigkeit. Wir fragen uns durch die Salutogenese, was hält Herr Ullich im Sozialen gesund und beziehen uns aufgrund dessen auf die Methode der systemischen Beratung. Das bedeutet, Herr Ullich steht als System in ständiger Interaktion mit seiner Umwelt. Jedes System hat seine interne Logik und es ist nur eine Irritation der Systeme möglich und nicht deren Steuerung. Der Konstruktivismus geht davon aus, dass keine Objektivität existiert und die Wirklichkeit immer individuell konstruiert wird. Im sozialen Konstruktivismus ist es wichtig, die Kommunikation zu verändern, wenn man die Wirklichkeit verändern möchte. Auch die Kybernetik zweiter Ordnung ist zu berücksichtigen, damit wir auch reflektieren, dass wir als BeraterInnen auch Herr Ullich beeinflussen. Das bedeutet, wir könnten zum Beispiel fragen, welche Beziehungen tun Ihnen gerade gut und was können Sie tun, um diese Beziehung aufrechtzuerhalten? Da beziehen wir uns auf die lösungsorientierten Fragen. Als nächstes geht es dann zur Interpretation. Im Hinblick auf die Theorie des psychosozialen Gleichgewichts nach Böhnisch erfährt er Selbstwert, Anerkennung, aber keine Selbstwirksamkeit. Dieses fehlt, da sich Herr Ullich und Holger immer nur zum Quatschen treffen. Kommen wir zu seinem Sohn Tom. Durch Paraphrasieren und Rückfragen erfahren wir, dass ein verborgener Konflikt herrscht, also nach dem Eisbergmodell. Da könnten wir Fragen stellen wie, wie würden Sie die Beziehung zu Ihrem Sohn beschreiben? Herr Ullich könnte sagen, schwierig, wir haben irgendwie gar keinen Draht zueinander. Dahingehend könnten wir wieder nach dem lösungsorientierten Ansatz arbeiten, weil Herr Ullich ein echtes Beratungsanliegen hat und einen Veränderungswillen. Er weiß lediglich noch nicht, was ihn an der Umsetzung hindert. Wir müssen also zur Lösungsunterstützung nicht einmal das Problem kennen. Wir werden Herr Ullich mittels Fragen versuchen, zur Lösung zu führen. Da könnten wir zum Beispiel Fragen stellen wie, was glauben Sie, was Ihr Anteil ist? Oder was glauben Sie, was Toms Anteil ist? Hier können wir uns auch auf Musterfragen oder auf paradoxe Fragen beziehen, wo wir zum Beispiel fragen könnten, wenn wir Ihr Verhaltensmuster als logische Abfolge von Schritten betrachten würden, welche Schritte müssten Sie der Reihe nach genau beachten, damit am Schluss der fehlende Draht zu Tom herauskommt? Wir könnten auch die zirkuläre Fragetechnik verwenden. Dadurch wird Herr Ullich nämlich ermöglicht, sich in die Position von Tom hineinzuversetzen und dadurch einen anderen Blickwinkel innerhalb des Systems einzunehmen. Das bedeutet, es werden dadurch neue Denkprozesse eingeleitet und die gewohnten Perspektiven von Herr Ullich erweitert. Wir könnten sowas fragen wie, was glauben Sie, was würde Tom sagen, wenn wir ihn fragen, was sich ändern müsste, um den Draht wiederherzustellen? Außerdem werden wir Herr Ullich für den blinden Fleck der Kindeswohlgefährdung sensibilisieren. Denn wir haben den Verdacht bzw. die Hypothese auf Vernachlässigung anhand des Schlafmittels. Damit gehen wir natürlich sehr sensibel vor. Wir blicken wohlwollend darauf und dass wir dafür eine Lösung finden werden, arbeiten somit auch lösungsorientiert. Diesbezüglich könnten wir, Herr Ullich, sagen, was Tom angeht, macht mir der weniger Schlafsorgen, weil wir in seinem Alter vor allem mit den schulischen Anforderungen ausreichend Schlaf sehr wichtig ist. Zudem ist es meine Pflicht, Benachteiligung von Kindern zu vermeiden. Eine solche Benachteiligung kann ich aufgrund des wenigen Schlafs nicht ausschließen. Wie sehen Sie das? Da haben wir zum Beispiel als nächstes Stille hingeschrieben seitens Herr Ullich und dann könnten wir fragen, was geht Ihnen gerade durch den Kopf rum? Oder wieder hypothetisch fragen, zirkulär, wenn Tom jetzt hier wäre, was würde er sagen, warum er eher wenig schläft? Wir interpretieren wieder unsererseits und können davon ausgehen, dass kein Gleichgewicht nach Böhnisch existiert. Das bedeutet keine Selbstwirksamkeit, keine Anerkennung und kein Selbstwert. Und wenn wir wieder auf die Axiome von Watzlawick eingehen, auf das Axiom 1, man kann nicht kommunizieren, bedeutet das, der laissez-faire Erziehungsstil von Herr Ullich führt trotzdem zu Kommunikation gegenüber Tom. Und auf das Axiom 2 bezogen, Beziehungs- und Inhaltsebene, ohne Beziehung gibt es keinen Inhalt. Danach kommen wir zu seiner Tochter, Judith. Durch Paraphrasieren und Rückfragen haben wir herausgefunden, dass zwischen Herr Ullich und Judith eine immer weitere zunehmende Distanz existiert. Auch hier gehen wir systemisch vor. Wir könnten sowas fragen wie, wie würden Sie die Beziehung zu Ihrer Tochter beschreiben? Oder zirkulär, was ist Judiths Rolle in der Familie, was würde sie sagen? Herr Ullich könnte antworten, wir reden gar nicht mehr richtig. Wenn überhaupt, dann kommen nur Vorwürfe. Oder sie weiß das gar nicht zu schätzen, dass ich die Familie ernähre, als bisher zumindest. Also bisher zumindestens. Hier könnten wir wieder den lösungsorientierten Ansatz nutzen und Fragen stellen wie, was glauben Sie, was ist Ihr Anteil? Was glauben Sie, was ist Judiths Anteil? Welche ist die letzte Erinnerung, in der Sie sich Ihrer Tochter nahegeführt haben? Was hat sich seitdem geändert? Was müsste sich ändern, damit diese Nähe wieder zustande kommt? Und wir können uns auch auf zirkuläre Fragen beziehen, wie, was würde Judith sagen, was passieren müsste? Auch auf Judith bezogen müssen wir ihn auf den blinden Fleck der KWG, so gesagt, sensibilisieren, weil wir auch da den Verdacht über die Hypothese haben, einer Parentifizierung aufgrund der dauerhaften Übernahme der Mutterrolle. Auch hier gehen wir wieder sehr sensibel damit um. Wir blicken wohlwollend darauf und dass wir dafür eine Lösung finden, arbeiten somit lösungsorientiert. Hierbei könnten wir sagen, wie bei Tom muss ich leider auch hier meine Bedenken äußern, können Sie sich vorstellen, was ich meine? Er könnte wiederum sagen, meinen Sie den Haushalt oder was? Irgendwer muss das ja machen. Ich habe Ihnen doch schon erzählt, wie viel ich arbeite. Daraufhin könnten wir kommunizieren, das stimmt, es geht mir nicht nur darum, dass sie mehr Arbeit haben, sondern darum, dass die Aufgaben, die Judith in der Familie übernimmt, in diesem Ausmaß nicht ihrem Alter entsprechen. Da sehe ich schon starke Einschränkungen in das Leben einer Jugendlichen. Wie sehen Sie das? Und wir könnten auch sagen, können wir vereinbaren, dass wir heute zumindest eine kurzfristige Lösung dafür finden? Ich würde gerne so zeitnah wie möglich ein Gespräch mit Ihnen beiden darüber führen. Ich sehe da beispielsweise die Möglichkeit, für ein paar Wochen eine Haushaltshilfe zur Unterstützung über das Jugendamt zu arrangieren. Auch hier kommt es wieder zur Interpretation unterseits, kein Gleichgewicht. Das bedeutet keine Selbstwirksamkeit, keine Anerkennung und kein Selbstwert.
Genau, das war schon eine ganze Menge nur zu den dyadischen Beziehungen. Und jetzt gehen wir in die nächste Unterkategorie rein und das sind die sozialen Gruppenkontakte. Denn er ist ja noch ein Mitglied des Kegelvereins. Und auch hier blicken wir natürlich ressourcenorientiert auf und gucken uns am Anfang das wieder mit der Brille der Salutogenese an. Wir könnten wieder fragen, welche Beziehungen tun Ihnen gerade gut? Oder was können Sie tun, um diese Beziehung aufrechtzuerhalten? Also das aktivierende Nachfragen. Denn nach ein bisschen Gespräch über den Kegelverein wird klar, in unserer Interpretation schließlich, hier ist der einzige Bereich, in dem Herr Ullich im vollkommenen psychosozialen Gleichgewicht nach Böhnisch ist. Er ist einer der besten Spieler, wenn nicht sogar der beste Spieler in seinem Verein. Er ist regelmäßig da, er hat einen guten Kontakt zu allen, die da sonst noch mit im Verein sind. Und das stärkt seinen Selbstwert, er wird anerkannt und was ihm auch in allen anderen Bereichen in seines Lebens fehlt, ist die Selbstwirksamkeit, die er hier erfährt. Dadurch, dass er halt ein guter Spieler ist, wirklich einen Beitrag für gute Spiele seines Teams leistet, ist hier die Selbstwirksamkeit gegeben. Und das ist das Besondere an den sozialen Gruppenkontakten im Kegelverein und deswegen für uns auch ein besonderer Fokus den wir als Ressource ganz dick unterstreichen. Das war der interpersonelle Kontext. Den nächsten Kontext, den wir uns rausgesucht haben, ist der sozialstrukturelle Kontext. Nochmal zur Wiederholung, das ist die Erfassung bzw. Beschreibung vom Sozialgefüge in der Gesellschaft und wir betrachten die Gesellschaft als System. Es geht hier um die Funktionsfähigkeit, also Teilhabe und gerechte Verteilung. Die Sozialstruktur schlägt sich in individuellen Biografien nieder, also in Herr Uhligs Biografie. Die Wechselwirkungen zwischen sozialem Wandel und Mikrostrukturen des sozialen Handels sind hier sehr ausschlaggebend, wie wir zum Beispiel an der Veränderung mit seinem Job das erkennen können. Und wir sehen uns seine Lebenslage an, also der Spielraum der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, ein materiell, sozial und kulturell befriedigendes Leben zu führen. Und mit der Pluralisierung der Gesellschaft pluralisiert sich natürlich auch die Lebenslage. Die weiteren Bereiche im sozialstrukturellen Kontext sind das Milieu und die Gesellschaftsstruktur. Hört da gerne nochmal in die vorhergehenden Folgen rein. Die Aspekte dieser Ebene, die wir rausgearbeitet haben, sind einmal die Individualisierung im Rahmen der Neoliberalisierung. Wir beziehen uns hier aufs Schwarzbuch der sozialen Arbeit von Mechthild Seether. Und zwar argumentieren wir wie folgt: Sein sicherer Job ist weggefallen. Er sieht sich da jetzt in der Eigenverantwortung. Denn ja, Fakt ist einfach, sein Job ist weg und er muss sich jetzt kümmern, wie er quasi aus sich heraus seine Familie weiter versorgt. Außerdem ist er alleinerziehend. Hier gibt es den Bezug auf den Zerfall traditioneller Familienstrukturen. Da können wir einen Anstieg in der Gesellschaft sehen und auch hier geht es auf die Eigenverantwortung zurück. Ja, er ist alleinerziehend. Und hat das halt alles selber zu leisten und ist damit nicht alleine, sondern in unserer Gesellschaft tritt das immer häufiger auf. Deswegen sind wir auch hier in der sozialstrukturellen Ebene. Dann haben wir noch die Merkmale der Lebenslage. Und zwar können wir hier sein Geschlecht und seinen Status mit reinnehmen. Als alleinerziehender Vater ist er einmal das Geschlecht Mann und einmal der Status des Alleinerziehenden. Was die Bewältigungs- und die Lebenslage betrifft, können wir sagen, dass seine spezielle Lage als alleinerziehender Vater gesellschaftlich wenig angesehen und repräsentiert wird und schon gar nicht anerkannt. Ja, hier können wir zum Beispiel auch auf die Intersektionalität eingehen, indem wir sagen, okay, wir haben hier zwei Diskriminierungs Ebenen sozusagen, wir haben das Geschlecht und den sozialen Status und die werden nicht einfach nur addiert, sondern schaffen in Kombination eine ganz neue, ja, quasi Diskriminierungsform, nämlich der alleinerziehende Vater. Die Theorie, die wir hier zugrunde legen, ist quasi eine Kopplung aus der Inklusion nach Liedtke und Wagner und der Anerkennung nach Axel Honneth. Wir haben die Zusammenwirkung von drei Ebenen, die dann die Inklusion ausmachen. Das ist einmal die interaktionale Ebene. Da geht es darum, die Anerkennung durch Netzwerke zu bekommen. Wir haben die Ebene der Organisation, also den Zugang zu Organisationen und Institutionen, was in unserem Fall das Männernetzwerk ist. Und wir haben die Ebene der Gesellschaft, also die gleichberechtigte und barrierefreie Teilhabe an der Gesellschaft. Es gibt hier noch verschiedene Dimensionen, drei Stück, und wir gehen nur auf die erste ein, weil uns die in unserem Fall vor allem interessiert. Und das ist die sozioemotionale Dimension. Da geht es um das Stichwort Liebe. Und wenn wir das jetzt nochmal in die drei Dimensionen uns rein, nee, in die drei Ebenen uns reinrufen, dann haben wir in der Interaktionsebene, das war ja quasi Netzwerke, also Anerkennung durch Netzwerke, haben wir die persönlichen Nahbeziehungen. Dann haben wir die Ebene der Organisation. Ja, das war so der Zugang zu Organisationen und Institutionen. Das wäre in der Dimension sozioemotional die Kultur der Anerkennung. Und in der Dimension der Gesellschaft, also die Ebene, nicht Dimension, Ebene der Gesellschaft, und auch wieder die Dimension sozioemotional haben wir die Anerkennung von Vielfalt in der Gesellschaft. Und das ist hier natürlich alles dreist Thema, ne? Die persönlichen Nahbeziehungen, wo ihm einiges fehlt, vor allen Dingen zu seinen Kindern, die Kultur der Anerkennung, ja, dass er da wenig ja, Anerkennung insofern, dass es ihm auch relativ alleine so geht in seinem Bekanntschaftskreis erfährt und die Gesellschaft, was wir auch gesagt haben, dass er in seiner Rolle wenig anerkannt und repräsentiert ist in der Gesellschaft. Wir beziehen uns ja außerdem auf die Lebens- und Bewältigungslagen nach Böhnisch. Ja, in der Dimension des Ausdrucks, also das ist nach Böhnisch ja die Dimension des Ausdrucks, quasi die Chance wie der Verwehrung, seine innerlichen Befindlichkeiten zu thematisieren und nicht abspalten zu müssen, können wir hier schon mal festhalten, okay, seine Ausdrucksfähigkeit ist relativ hoch. Ja? Das ist ja eine große Ressource, die wir ausgemacht haben, dass er sich an uns gewandt hat, obwohl es ihm unangenehm ist, aber es halt einfach trotzdem gemacht hat. Heißt, die Dimension des Ausdrucks ist eigentlich schon ganz, sieht ganz gut aus für ihn. In der Dimension der Anerkennung können wir sagen, das ist quasi die Chance, wie die der Verwehrung sozial wahrgenommen und entsprechend integriert zu sein. Ja, die mögliche Erweiterung der Anerkennungsbezüge über die Hilfeleistung hinaus wird hier spannend. Als alleinerziehender Vater ist er halt nicht anerkannt. Und wir könnten hier Fragen wieder, wie zum Beispiel, wie sehen Sie Ihre Rolle in der Familie, um überhaupt erstmal bewusst zu machen, dass es die Familie auch ein System ist und er da bestimmte Rollen einfach drin erfüllt. Und er könnte dann sowas sagen wie, als alleinerziehender Vater, da wirst du immer komisch angeguckt, auf dem Spielplatz, in der Schule und auch sonst überall. Die Anerkennung seiner Berufsausbildung ist da ein weiterer Punkt. Und zwar könnten wir fragen, sind Sie zufrieden in Ihrem derzeitigen Beruf? Und Herr Ullich könnte sowas antworten wie, naja, muss ja, nichts im Vergleich zum Alten, das war noch ein echter Job. Da arbeitet man 20 Jahre im selben Betrieb und dann wird man einfach nicht mehr gebraucht. So als wäre man auf einmal überflüssig. Ja, und da haben wir natürlich zwei sehr große Unzufriedenheiten, Unsicherheiten, die wir da in dieser Dimension ausmachen können. Dann haben wir noch die Dimension der Abhängigkeit, quasi als der Chance, wie der Verwehrung selbstbestimmt handeln zu können. Er ist finanziell abhängig von seinem Job und vom Kindergeld und auch vom Unterhalt. Und da könnten wir sagen, okay, das ist irgendwie alles sehr viel und er weiß gar nicht, wie er das alles leisten soll. Also könnten wir einen Plan von den Abhängigkeiten machen. Und zwar, indem wir uns immer wieder die Brille der Saludogenese aufsetzen. Hier geht es vor allen Dingen um die Verstehbarkeit als eine Dimension des Kohärenzgefühls. Und wir könnten zum Beispiel eine Mindmap erstellen, indem wir die ganzen finanziellen Ausgaben und Einnahmen bzw. möglichen Einnahmen, die wir noch akquirieren können, einmal festhalten, dass überhaupt erstmal so eine Struktur da ist, dass er seine Situation besser ordnen und einordnen kann.
Als nächstes kommen wir zur Hypothesenbildung. Dabei haben wir drei Hypothesen gebildet. Die erste Hypothese ist, aufgrund der instabilen Beziehung zwischen Walter und seinen Kindern kommt es zu Fehlkommunikation. Dadurch wird die Beziehung wieder belastet, was zu weiteren Fehlkommunikationen führt. Darauf beziehen wir uns auf Watzlawick, die Axiome 1 und 2 und auf die Systemtheorie von Luhmann. Die zweite Hypothese ist, um vollständig im psychosozialen Gleichgewicht zu sein, benötigt Walter momentan den Kegelverein, da er nur in diesem Kontext alle drei Komponenten des psychosozialen Gleichgewichts erlangen kann. Diesbezüglich beziehen wir uns auf Böhnisch, das Paradigma der Lebensbewältigung. Und die letzte Hypothese, in seiner Rolle als Familienvater kann Walter keine der drei Bedürfnisse des psychosozialen Gleichgewichts erfüllen. Hier beziehen wir uns ebenfalls auf Böhnisch und das Paradigma der Lebensbewältigung. Als dritter Punkt kommt bei uns die Prognose oder die Prognosen besser gesagt. Die erste Prognose. Wenn Walter versucht, die Perspektive seiner Kinder einzunehmen, kann die Beziehung zu ihnen intensiviert werden, wodurch es ihm möglich wird, Anerkennung von ihnen zu bekommen. Die zweite Prognose. Wenn Walter bewusst kommuniziert, kann Fehlkommunikation gemindert werden. Die dritte, wenn durch Komplexitätsreduktion in Walters Abhängigkeitsstrukturen Verstehbarkeit im Sinne der Saludogenese erreicht wird, kann er seine eigene Eingebundenheit in Systeme besser nachvollziehen, differenzieren und somit gezielt auf Veränderungen hinwirken. Da gehen wir auf Luhmann und die Systemtheorie ein, sowie wieder auf Böhnisch und das Paradigma der Lebensbewältigung. Und unsere letzte Prognose, wenn Walter Anschluss zu anderen alleinerziehenden Vätern knüpft, kann dies zu einem Gefühl der gesellschaftlichen Anerkennung beitragen, beziehungsweise durch Solidarität und gemeinsames Engagement bewirkt werden. Diesbezüglich beziehen wir uns auf die letzte Ebene nach Axel Honneth, die Ebene der Gesellschaft.
Genau, jetzt kommen wir zu unserem Punkt 4 und zwar zu den Zielen und der Zielerreichung. Da halten wir zuerst fest, welche Hilfen bisher geleistet wurden. In Herr Ullichs Fall keine. Aber jetzt gehen wir darauf ein, was könnten geeignete Hilfen sein? Eine geeignete Hilfe könnte die Vermittlung zum Jugendamt sein. Vor allen Dingen mit einer Aussicht auf die Haushaltshilfe, was wir mit ihm besprochen haben, die kurzfristige Entlastung von Judith, um dann damit weiter ins Gespräch zu gehen, überhaupt erstmal eine Entlastung im Familiensystem zu schaffen. Auch eine Vermittlung zu Arbeitnehmerinnenberatung bzw. zu Gewerkschaften, um seine ausstehenden Lohnzahlungen einzufordern oder einfach zu erfahren, wie er da jetzt vorgehen kann. Wir haben natürlich auch die eigenen Leistungen. Wir haben den alleinerziehenden Vätertreff, wo er sich quasi mit anderen verständigen kann und feststellen kann, dass er nicht alleine ist im Sinne der Normalisierung. Wir haben die Väterberatung, die Rechtsberatung für Väter und wir haben noch die Vätersprechstunde. Und hier könnten wir Themen wie die Work-Life-Balance, das Vatersein reflektieren, den Umgang mit dem Kind bzw. gewaltfreie Erziehung oder auch die körperliche und psychische Gesundheit thematisieren. Dann haben wir schon festgehalten, dass wir gerne ein Gespräch hätten, so schnell wie möglich, mit Walter und Judith. Und zwar, um natürlich auf die dyadische Beziehung der beiden intensiver eingehen zu können und vor allen Dingen, um die Tendenz der Kindeswohlgefährdung im Sinne von Judith am besten zu beenden. Und die Verfügbarkeit der Hilfe ist natürlich noch die Frage, das ist quasi, da wir das Männernetzwerk verkörpern, ziemlich niedrigschwellig. Die Verfügbarkeit ist jederzeit gegeben, es ist kostenlos, es ist niedrigschwellig in dem Sinne, dass man einfach hingehen kann oder einen Termin machen kann und teilweise ist es sogar digital möglich, nämlich jeden vierten Donnerstag im Monat. Also müsste er, selbst wenn er viel arbeiten muss, könnte er sich quasi nach der Arbeit noch dazuschalten und wäre da auch wieder eine Schwelle weniger, als wenn er sich wirklich die Zeit nehmen müsste, den Weg noch auf sich zu nehmen. Dann kommen wir zu den Zielen der Hilfen. Und zwar macht man das ja meistens nach dem SMART-Modell. Da haben wir uns dagegen entschieden. Wir beziehen uns auf das PURE-Modell nach Watzka. Und vielleicht erstmal, warum nicht SMART? Bei SMART ist halt das M für die Messbarkeit drin. Und wir halten das für eine ökonomische Kategorie, die vor allen Dingen während der neuen Steuerung der 90er Jahre immer stärker in die soziale Arbeit Einzug gefunden hat. Und das können wir nicht gutheißen. Denn wir haben Vertrauen in unsere KlientInnen, beziehen uns dabei auf die Berufsethik und auf die klientenzentrierte Sicht auf Herrn Ullich. Was bedeutet jetzt PURE? Also es ist genau wie bei SMART, wir haben hier nur vier Buchstaben. Und zwar das P steht für positiv formulieren, das U, also es ist aus dem Englischen, heißt dann für verstanden, also im Sinne der Verstehbarkeit. Wir haben das R für relevant und das E für moralisch, ja, da wir auch einen großen Wert auf unseren Ethikkodex legen. Und unsere Zielformulierung haben wir alle nach dem PURE-Konzept gestaltet. Und da haben wir drei Stück. Und zwar, also kann ein bisschen irritieren, aber die sind immer so, so formuliert, als würde Walter das schon tun oder hätte das schon getan, weil das ja auch so ein bisschen die Vision in die Zukunft versetzen soll. Die erste Zielvereinbarung. Walter nimmt nächsten Donnerstag digital die Väterberatung des Männernetzwerkes wahr und bespricht die dringendsten Probleme wie die Entlastung von Judith und vereinbart einen Folgetermin. Deswegen gibt es keinen Termin beim Jugendamt als Ziel, da wir das im Sinne der Subsidiarität erstmal bei uns lagern wollen und gucken, wie weit wir kommen. Zweite Zielvereinbarung. Bis nächsten Montag vereinbart Walter mit Judith und beim Männernetzwerk einen Beratungstermin noch innerhalb dieses Monats, um auf Judiths Entlastung hinzuwirken. Bei den beiden könnte man sagen, ja gut, die Messbarkeit ist ja trotzdem gegeben. Ja, wir haben das hier terminiert, können wir sagen, ist das erfolgt oder nicht. Es geht doch gar nicht darum, dass Messbarkeit für uns irgendwie nicht wichtig ist. Es ist super, wenn das gegeben ist, aber wir wollen unsere Ziele nicht unbedingt so gestalten, dass die Messbarkeit gegeben sein muss, wie wir jetzt an unserer letzten Zielvereinbarung sehen werden. Walter achtet explizit bei der Kommunikation mit seinen Kindern auf deren Reaktionen, um seine Kommunikation zu reflektieren bzw. in folgenden Beratungen zu besprechen. Weil es ja genau darum geht, dass er findet, der Draht ist irgendwie abgebrochen zu den Kindern und er kann irgendwie nicht so richtig feststellen, wie er kommuniziert oder was überhaupt die Folgen seiner Kommunikation sind. Und das ist eben nicht messbar. Explizit auf etwas achten, so ganz generell, das können wir nicht messen und das wollen wir auch gar nicht, weil wir natürlich Herrn Ullich hier vertrauen, dass er das auch tut, wenn er sich selbst dieses Ziel verschreibt.
Bei fünftens geht es bei uns um die Intervention. Hier beziehen wir uns auf die systemische Beratung nach Kutz, um gemeinsam mit Herr Ullich an den Lösungen zu arbeiten. Wir haben uns für das Tetralemma entschieden von Arnold, um das Thema Jobs zu thematisieren. Genau, das Tetralemma ist dafür da, um die erstarrte schematische oder um das erstarrte schematische Denken von Herr Ullich zu überwinden und um ihn zusätzliche Alternativen zu geben und diese auch zu erweitern. Herr Ullich wird dazu angehalten, 5 unterschiedliche Positionen zu beziehen. Die 4 Ecken des Raumes sind die ersten 4 unterschiedlichen Positionen und der 5. entsteht durch das dauerhafte Umhergehen im Raum von Ecke zu Ecke zu Ecke. Dadurch kann Herr Ullich sich in das Anliegen einfühlen und seine Gedanken laut aussprechen. Seine Äußerungen werden von uns auf einem Zettel festgehalten und gut sichtbar in die jeweilige Ecke des Raumes oder an die Wand gehangen. Beim Tetralemma gibt es erstens das Entweder. Das bedeutet bei Herr Ullich entweder bei der alten Stelle bleiben. Zweitens das Oder, in Herr Ullichs Sinne, oder sich für eine neue Stelle bewerben. Drittens beides, das bedeutet die alte Stelle neu gestalten. Viertens keines von den beiden Optionen, sondern fünftens was ganz anderes. Herr Ullich stellt sich in die Mitte des Raumes, läuft von Ecke zu Ecke, um sich von den bisherigen Optionen ganz zu lösen und wird dazu motiviert, laut über Alternativen nachzudenken.
Genau, das ist unsere erste Intervention. Wir haben aber noch mehr, nämlich die Männer- und Väterberatung. Und hier beziehen wir uns auf die geschlechterreflexive Beratung nach Böhnisch und natürlich auch den Zusammenhang mit der Diversität. Die geschlechterreflexive Beratung nach Böhnisch, vor allen Dingen bei der Männerberatung, geht davon aus, es geht um leibseelische Bewältigungsstrategien. Bei Männern vor allem. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht zu erklären, dass wir das jetzt nicht hier irgendwie biologisieren oder irgendwas, sondern es geht um einfach Sozialisierung und eine Beobachtung daraus, wie einfach Menschen, die als Mann sozialisiert sind, häufig reagieren. Und da macht Böhnisch folgende Punkte aus. Und zwar einmal eine Externalisierung, also wirklich die Probleme außen zu sehen, nicht bei sich selbst. Die Kontrollerhaltung, vor allen Dingen durch Rationalisieren, ja, also dass immer wieder versucht wird, das alles irgendwie sich logisch herzuleiten, damit es irgendwie konsistent bleibt. Die Unfähigkeit, Hilflosigkeit zu thematisieren, was ja generell bei Böhnisch ein Thema ist, aber ihm zufolge Männer nochmal stärker betrifft. Und ganz wichtig, es geht um den Mann, nicht um das Problem. Also es geht wirklich darum, wie bewältigt Herr Ullich als Mann diese Problemlage und nicht, was ist eigentlich das Problem. Also man könnte sagen, es geht gar nicht so sehr um den Inhalt, sondern mehr um die Form, dass er sich dem Problem vielleicht nochmal auf eine neue Ebene annähern kann. Auch beziehen wir uns hierbei auf die Intersektionalität. Ja, wir haben das vorhin schon mal erwähnt, diese finanziell schwach ausgestattet sein und alleinerziehend sein ist halt nicht einfach addierbar, sondern gibt eine neue Diskriminierungsform am Ende. Also geht es hier um den Umgang mit externalisierten Bewältigungsverhalten. Und das könnten wir zum Beispiel im Vätertreff thematisieren. Wir können auch dadurch, dass wir in diesem Vätertreff mehrere Väter haben und vermutlich auch mehrere alleinerziehende Väter, können wir hier eine Anerkennung von sozusagen Gleichgesinnten erreichen. Und hier haben wir die Ebene des Netzwerkes und der Institution. Außerdem beziehen wir uns noch auf das Empowerment, und zwar mit der Reflect-Methode. Die heißt ausgeschrieben Regenerated Freirean Literacy Through Empowering Community Techniques. Und zwar ist das von der Action Aid NGO. Das ist eine Methode zur Situationsanalyse durch Betroffene nach Paulo Freire, den wir auch schon mal thematisiert hatten. Wenn mehrere Männer individuell und isoliert ähnliche Ansichten haben, vor ähnlichen Problemen oder Herausforderungen stehen, könnte ein Vernetzungsangebot Ressourcen bündeln. Also eigentlich ganz klar, ne? Herr Ullich fühlt sich ja auch nicht anerkannt, nicht repräsentiert, sehr alleingelassen. Und allein das Wissen, dass es mehrere Menschen gibt, die halt in ähnlichen oder vielleicht sogar in genau denselben Problemen stecken, macht natürlich schon mal was mit einem. Und diese Menschen zusammenzubringen, das ist die Aufgabe der Reflect-Methode, dass sie gemeinsam an ihrer Situation arbeiten, ja, dass sie ihre Fälle, ihre Probleme erzählen und dann in der Gruppe sich verschiedene Meinungen einholen, wie das jetzt zu analysieren oder zu bewerten ist. Ganz wichtig, das machen nicht wir, denn die Rolle von uns, von den Fachkräften, ist lediglich zu moderieren, zu paraphrasieren, also immer rückzufragen, ja, wenn ein Mann in dieser Reflect-Methode was gesagt hat, paraphrasieren wir das, haben Sie das so gemeint, kommt ein Ja, geben wir das quasi an die Gruppe und so passiert das mit jeder Aussage. Zur fortlaufenden Reflexion leiten wir an, ja, also wir können immer mal so einen Impuls reingeben, wenn zum Beispiel sich im Kreis gedreht wird oder wie auch immer, und wir versuchen es zu visualisieren. Wir können auf einem Flipchart oder irgendwie mit einer Aufstellung nebenbei versuchen, das festzuhalten, um immer wieder eine neue Sichtbarkeit, des Gesprochenen irgendwie zu erreichen. Genau, und diese Methode haben wir vom Referat für Bildung, Sport und München zum Jahre 2022. Soweit zu unserer Intervention.
Danach kommt es bei uns zur Reflexion und Fortschreibung, was bei uns der sechste Punkt ist. Es könnte zu möglichen Abweichungen von Zielvereinbarungen kommen und deswegen gehen wir vorher in die kollegiale Fallberatung nach Schindler. Wer noch nichts von der kollegialen Fallberatung gehört hat, hier mal so ein kleiner Überblick. Die kollegiale Fallberatung ist niedrigschwellig konzipiert und ist eine lösungsorientierte Methode der Personal- und Qualitätsentwicklung. Sie fokussieren sich auf die Lösung der beruflichen Problemlagen. Das Ziel ist es, ein umfangreiches Verhaltensrepertoire zu entwickeln, bezogen auf eine Lösung für schwierige Fälle im beruflichen Handeln. Dabei gibt es drei Rollen. Die erste Rolle ist die Rolle der Leitung bzw. der Moderation. Diese Rolle gibt so gesagt einen Leitfaden vor. Danach gibt es zweitens den Fallgeber bzw. die Fallgeberin und drittens die BeraterInnen. Dabei ist es so, dass die Selbsterfahrung von der Fallgeberin so gesagt vorgetragen wird. Dies führt zu einer differenzierten Wahrnehmung des eigenen Verhaltens, der eigenen und der fremden Gefühle, Impulse und Reaktionen. Außerdem kann es die Fantasie und unbewusste Anteile in einer Problemsituation anregen und sowohl auch verborgene Erwartungen, Ziele und Motive. Und das passiert nach den 7 Schritten nach Scholler. Also es wird der Fall geschildert, es kommt zu Befragungen, es kommt zu Hypothesenbildungen, zur Stellungnahme, zu Lösungsoptionen, zum Lösungsfeedback und zum Austausch. Es kann nämlich passieren, dass Herr Ullich nicht bei der Väterberatung gewesen ist. Das bedeutet, wir könnten zum Beispiel Kontakt zu Herr Ullich aufnehmen durch Anrufe und die Gründe gemeinsam mit ihm reflektieren. Dann könnte es dazu kommen, dass noch keine Entlastung für Judith entstanden ist. Diesbezüglich können wir auch mit Herr Ullich in Kontakt treten und nach den Gründen fragen. Wir können ihn eine Begleitung zum Jugendamt anbieten und wir können ihn auch eine Beratung zu Hause anbieten, falls er Probleme hat, mit Judith ins Gespräch zu kommen. Und es könnte natürlich passieren, dass die finanzielle Situation sich verschlimmert hat oder gleich geblieben ist. Diesbezüglich können wir gemeinsam mit Herr Ullich Möglichkeiten erarbeiten und natürlich auch Möglichkeiten von weiteren Vermittlungen. Und wir können so gesagt eine Reflexion ermöglichen und gemeinsam mit Herr Ullich systemisch durchgehen. Zum Beispiel angenommen, Sie kümmern sich nicht darum, wie sieht es dann in den nächsten Wochen aus, was kann passieren oder was kann passieren, wenn Herr Ullich die Situation nicht ändert. Als siebten Punkt haben wir die Ablösung und die Integration. Diesbezüglich beziehen wir uns auf die Ablösung nach Germain und Gittermann. Und bei der Ablösung kann es dazu kommen, dass Herr Ullich unterschiedliche Phasen durchläuft. Genau, es geht einmal um die Verleugnungs- und die Vermeidungsphase. Es ist ganz wichtig, in dieser Phase genug Zeit zur Verfügung zu stellen, die Realität des Abschieds immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, sich visuelle Hilfen zur Erinnerung zu nutzen, zum Beispiel anhand von Kalendern oder an Abschlussplänen, und Herr Ullich konkrete Unterstützungen und Hilfeleistungen zu geben. Dies gewährt Fürsorglichkeit, die man auf jeden Fall nicht verwehren sollte. Dann gibt es noch die Phase der negativen Gefühle. Die negativen Gefühle von Herr Ullich sollten auf jeden Fall als notwendiger Bestandteil des Abschieds akzeptiert werden. Den Ausdruck dieser Gefühle sollten wir ermutigen und auch ihnen nachgehen, statt diese zu ignorieren. Es werden Machtkämpfe vermieden und wir können auch Herr Ullich gegenüber Vertrauen in die Arbeitsbeziehung vermitteln. Es kann auch zu der Trauerphase kommen. Das bedeutet, wir ermutigen Herr Ullich dazu, seine Trauer auszudrücken und verzichten auf fröhlichen Aktivismus. Kann auch natürlich zur Erleichterungsphase kommen. Das bedeutet, wir heben so gesagt die Stärken und Erfolge unserer Gespräche so gesagt immer wieder hervor. Wir können weiterhin auch verbleibende Schwierigkeiten mit Herr Ullich zusammen diskutieren und wir können gemeinsam auf die gewonnenen Erfahrungen rückschauen und resümieren. Dann kommt es auch zu den nächsten Schritten, zu Übertritte und Anschlussmaßnahmen und auch die gemeinsame Arbeit zu rekapitulieren. Und was ganz wichtig ist, wir können Herr Ullich auch eine Nachbetreuung anbieten, indem wir sagen, wir sind immer telefonisch für ihn erreichbar.
Genau, und jetzt geht es schon in die letzte Phase, unser Punkt 8, die Evaluation, Selbstevaluation und der Wirksamkeitsdialog. Es geht hier vor allen Dingen um die Prozess- und Strukturevaluation, nicht so sehr um die Ergebnisevaluation, weil auch da haben wir Vorbehalte zwecks einer Ökonomisierung der sozialen Arbeit, da Wirkung in der sozialen Arbeit ein sehr umstrittenes Thema ist, wo man auch der Meinung sein kann, dass man das eigentlich überhaupt nicht feststellen kann oder nur sehr, sehr begrenzt, fokussieren wir uns hier auf die Prozess- und die Strukturevaluation, die wir im Team erarbeiten. Durch zum Beispiel eine Supervision, durch Abschlussgespräche bei der Ablösung. Und im Team wird es dann immer wieder besprochen und reflektiert und auch zur Hilfenahme von verschiedenen Evaluationsmodellen, so ganz grob. Ja? Und die Rückfrage an vermittelte Stellen. Also wir machen auch so ein bisschen so eine Netzwerkevaluation. Ja, zum Beispiel, wie war die Vorbereitung, wie war die Zuarbeit, wenn wir Herrn Ullich irgendwohin vermittelt haben, er dann vielleicht dort war und dort fragen können, ja, wie war unsere Vorbereitung, hat euch das irgendwie was genützt? Ja, dadurch machen wir eine Netzwerkanalyse und die könnten wir beispielsweise in einer Gruppendiskussion führen, was natürlich erstmal sehr utopisch klingt, irgendwie mehrere Netzwerke zu einem gemeinsamen Termin irgendwie zu bringen, vielleicht kriegt man es digital hin, das wäre auf jeden Fall optimal. Und als so Leitfaden quasi für die Evaluation haben wir uns für den transformativen Dreischritt nach Staub-Bernasconi entschieden. Der ist eigentlich weniger für die Evaluation da, sondern mehr so für die Vorbereitung und die Reflexion. Aber wir fanden, der eignet sich offenbar auch sehr gut für die Evaluation. Und da gibt es so ein paar W-Fragen, die man nacheinander durchgeht. Quasi drei große Zentrale und noch ein paar zwischendrin. Die erste wäre die Was-Frage. Da geht es um die Problem oder Beschreibungswissen, ja, die Vergangenheit und die aktuelle Situation. Also was ist eigentlich so Sache? Dann geht es um die Warum-Frage, Problem und Erklärungswissen, also das theoretische Wissen aus den Bezugswissenschaften wird hier benötigt. Ja, wir brauchen hier einiges, haben wir gesehen. Wir können uns aus der Psychologie Sachen nehmen, aus der Soziologie, ja, vor allen Dingen dann, wenn es um die Gesellschaft geht, da geht einiges. Die Wohin-Frage, also das Prognosewissen auf der Basis von Beschreibungs- und Erklärungswissen, auch das haben wir gemacht mit unseren Prognosen, die wir selber entwickelt haben. Dann, also diese Was-Frage ist so eine zentrale. Die nächste zentrale Frage ist die Wertefrage. Da geht es um das Wertewissen, also was ist ethisch gut, wünschbar oder nicht gut. Das ethische Wissen über die Legitimität kultureller Normen, Gesetzgebung und Gesetzesgrundlagen, insbesondere der Menschenrechte und als Basis der Formulierung von Zielen. Also hier kommen wir wieder ganz zum Anfang zurück. Darunter kommen dann die Woraufhin-Frage, da geht es um das Wissen über Ziele der Veränderung der Problemsituation. Die Wie-Frage, also Wissen über wissenschafts- und ethisch basierte zielführende Arbeitsweisen, Methoden und Verfahren, das wäre dann unsere Intervention. Die Womit-Frage, Wissen über die notwendigen Ressourcen. Und dann kommen wir zu dieser dritten großen Frage, das ist dann die Wer-Frage, also Wissen über die in den Problemlösungen bzw. die Sozialveränderung einzubeziehende AkteurInnen und Organisationen. Und das spielen wir dann alles durch in einer groß angelegten Evaluation zu dem Fall Walter Ullich. Und dann haben wir es.
Ja, dann haben wir es geschafft.
Ja, krass. Das war wieder ein ganz schöner Ritt auf jeden Fall. Und ich würde mal sagen, wir hoffen, dass euch der Einblick ein bisschen was bringt. Einerseits natürlich ganz konkret für eine Prüfungsvorbereitung, andererseits aber auch so ein Einblick, wie man das so aufziehen kann und wofür eigentlich dieses ganze große Wissen und die Haltung, die wir uns erarbeitet haben über ja, die letzten Monate, Jahre, wie auch immer, wozu man das letztendlich bringen kann. Ne? Hier könnte man zu jedem Punkt noch so viel mehr sagen, aber wir wollen das ja jetzt auch nicht unnötig ausdehnen.
Und noch als kurze Information, habt auf jeden Fall keine Angst vor der Prüfung. Ich bin super glücklich aus dieser Prüfung rausgegangen. Und ich bin gar kein Mensch von mündlichen Prüfungen. Überhaupt nicht. Aber das war wirklich eine Prüfung, die ist mir sehr positiv in dem Sinn geblieben.
Das stimmt, das war echt cool. Ne? Da haben wir dann, ich meine, wir haben auch wirklich wahnsinnig viel Zeit damit verbracht, diese Prüfung auszuarbeiten und einzuüben. Und es war dann echt cool, auch zu sehen, dass das wirklich so gut angekommen ist und auch viel Wertschätzung erfahren hat letztendlich.
Und ich glaube, das hat Robert schon mal in den vorherigen Folgen gesagt, nehmt euch bitte genug Zeit, um diesen Fall auszuarbeiten. Mhm. Also macht das bitte nicht auf den letzten Drücker, weil wir haben, glaube ich...
Ich glaube, insgesamt hatten wir so 60, 70 Stunden.
Ja, wir haben sehr lange daran gearbeitet und ihr braucht auch die Zeit dafür, um das auszuarbeiten. Deswegen fangt bitte rechtzeitig an. Das ist jetzt nicht so ein typisches Ding wie aus der Schule oder Studium, sondern fangt wirklich rechtzeitig an, denn die Zeit werdet ihr brauchen, um das alles auseinanderzunehmen, durchzugehen, zu verändern, zu recherchieren, zu machen und zu tun. Und dann wird das auf jeden Fall auch richtig cool werden.
Und auch dann macht es ja erst richtig Spaß, auf wenn man sich Fall. Noch Zeit nehmen kann, das irgendwie alles auseinanderzunehmen.
Ja.
Genau, dann bleibt uns wie immer nur übrig, euch noch einen wunderschönen Tag zu wünschen und bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.
Tschüss.